Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS 2 als Podcast.
Sie hören DRS 2, am Mikrofon Hans-Ulrich Probst. In Reflexe geht es heute, gemeinsam mit der Münchner Romanistin Barbara Finken, herzlich willkommen, geht es um zwei literarisch so hochkarätige wie grundverschiedene Bücher, welche einen Blick auf die französische Gesellschaft zwischen 1900 und 1940 werfen. In Erinnerung an glückliche Tage hat der Amerikaner in Paris, Julian Green, er hat von 1900 bis 1998 gelebt, im Jahr 1942 seinen amerikanischen Mitbürgern von seiner Kindheit und seiner Liebe zu Frankreich berichtet. Die französische Version erschien erst vor Jahresfrist aus dem Nachlass, jetzt kann man sie deutsch lesen. Eine wohl deutlich kritischere Sicht auf die gesellschaftlichen Verwerfungen jener Jahrzehnte liefert die russisch-französische Autorin Irene Mirowski im jetzt vorliegenden Roman »Feuer im Herbst«. Irene Mirowski ist vor ein paar Jahren mit ihrer Suite Française wieder zu Ruhm gelangt, einem erst nach Jahrzehnten gefundenen Manuskript der 1942 in Auschwitz umgebrachten Autorin. Barbara Finken vorweg, warum sollen wir uns für diese vor mehr als 65 Jahren geschriebenen Texte heute interessieren?
Also zum einen denke ich, ist vor allen Dingen der Julian Green ja eigentlich die Erfindung eines Phänomens, das es heute immer noch, obwohl vielleicht jetzt weniger gibt, nämlich, wie Sie schon gesagt haben, des Amerikaners in Paris. Ich glaube, dass das Buch von Julian Green, diese Erinnerung an glückliche Tage, eigentlich das Europabild der Amerikaner absolut wesentlich und ich würde sagen bis in meine Generation bestimmt geprägt hat. Und dass das Buch deswegen sowas ist wie die Grundsteinlegung ja, des amerikanischen Gefühls für Amerika. Das zum einen und zum anderen sind es natürlich beides wirklich sehr schöne, sehr schön geschriebene, auch man kann fast sagen in vielen Aspekten allgemein menschlich interessante Bücher.
Beginnen wir mit Julian oder Julien Green, der Amerikaner in Paris oder ja aus Paris, wie er sich selbst später bezeichnet hat. Er ist 1900 als Sohn eines wohlhabenden Geschäftsmannes aus den Südstaaten zur Welt gekommen in Paris. Er wuchs im 16. Arrondissement auf, war im Ersten Weltkrieg US-Soldat in den Ardennen, später auch für die französische Armee im befreiten Elsass. Dann hat er kurz in den Vereinigten Staaten studiert, war aber dort unglücklich, kam nach Paris zurück, versuchte sich als Maler, ehe dann seine ersten literarischen Gehversuche sofort Erfolg hatten. Memories of Happy Days, auf Englisch geschrieben, im Gegensatz zu vielen anderen, sollte eben in finsterster Zeit, Frankreich am Boden, von Nazi-Deutschland besetzt, für seine Wahlheimat werben. Green hat das, er hat 1940 bis 1945 in Amerika gelebt, Green hat das in einer Vorbemerkung festgehalten, woraus wir einen kurzen Ausschnitt hören.
Ich sage, dass die niedrigsten Instinkte der Menschheit Ausdruck gefunden haben in jener Gruppe von Deutschen, die ihr Land und den ganzen Kontinent jetzt ins Chaos führen. Die Existenz großer und unersetzlicher Dinge in unserer Welt ist bedroht durch diese Barbaren, die nicht wissen, was sie tun und die nicht begreifen, dass der Sieg eines Teils von Europa über den anderen Europa zum Hauptverlierer macht. Menschliche Solidarität zeigt sich darin, dass Eroberungskriege niemals gewonnen werden können. Sie müssen ewig und tragisch verloren werden, und zwar von allen. Neben all seinen menschlichen Schwächen hat Frankreich jene Art von Größe, die ihm durch Missgeschick niemals genommen werden kann. Diese Größe mag nun in den Augen jener, die oberflächlich urteilen, durch die Niederlage getrübt sein, doch es besitzt sie immer noch. Trotz der demütigenden Anwesenheit der Nazi-Armee auf seinem Boden. Es hat zu seinem Kummer gelernt, dass seine Größe keine militärische Größe mehr ist. Militärische Größe ist schließlich nur die primitivste Form von Größe. Und Frankreich war wie alle hochzivilisierten Nationen dabei, über sie hinauszuwachsen. Sein Genie lag anderswo als im Krieg. Und deshalb wollte es auch nicht glauben, dass Zivilisation durch gut ausgerüstete Armeen verteidigt werden muss und geistige Ziele durch hochexplosive Bomben erreicht werden können. Dieses Buch hier, das ich jetzt an meinen Verleger abschicke, soll ein zärtlicher Tribut an das Frankreich sein, das ich immer lieben und bewundern werde.
Soweit diese programmatische Äußerung aus dem Vorwort Julien Greens, New York, April 1942, verfasst. Barbara Finken, ein Stück Programmliteratur.
Ja, also sehr pathetisch, eine sehr pathetische Liebeserklärung, auch eine sehr rührende Liebeserklärung, die natürlich gerade im Moment dieser erfolgten Niederlage Frankreichs Amerika eigentlich auch zum Glauben an ein besseres Europa nochmal aufruft und in gewisser Weise auch aufrütteln will. Nämlich Amerika musste ja damals dann zum zweiten Mal in den Krieg eingreifen, wie es ja schon im Ersten Weltkrieg getan hatte, ja. Und ich finde auch die Figuren, die Green wählt, wirklich eine Liebeserklärung. Also seine Mutter, er sagt, das ist eine Frau, die in der Niederlage lächelt. Also es ist sehr auf diesem Topos des weiblichen Frankreichs, des in der Niederlage noch heiteren Frankreichs, das seine Tragik trägt. Und es ist auch dieses Moment, in dem Frankreich eigentlich zum Passportoto für die Zivilisation und für Europa wird und gerade in der Niederlage im Prinzip den barbarischen Waffen weicht und darin ja also fast ein größeres geistiges Strahlen erreicht.
Aber was ist es nun, was uns Julien Green in diesem Buch erzählt? Man könnte oft sagen, Programmliteratur, das sind nur Thesen, das kann literarisch nicht gelingen. Wie packt er das an?
Also ich finde, das ist literarisch unheimlich gelungen, ja, weil das einfach eben gerade eine sehr kleingliedrige, eine sehr liebevolle Schilderung, also autobiografische Schilderung seiner Kindheit ist mit 1000 Details, mit ganz viel Kleinigkeiten, an die man sich auch noch erinnert. Also ich finde, das ist eigentlich eher so ein bisschen wie Proust, à la recherche du temps perdu, dass die Erzählung einer glücklichen Kindheit, die auch manchmal komisch ist und oft sehr witzig ist und sehr, ja, sehr im Detail schwelgt. Es ist auch nochmal, finde ich, so eine Art, bei aller Kritik nochmal so eine Hommage an das französische Schulsystem. Er sagt nämlich, und wenn ich über die Schwelle der Klasse kam, dann fühlte ich mich wie ein Franzose. Also diese Integrationsfähigkeit dieses republikanischen Schulsystems, das da sehr rührend geschildert wird und die heute ja eigentlich fast auch an ihr Ende gekommen ist.
Sie haben es gesagt, er schwelgt in der Kindheit wirklich. Also da sind auch Landschaften, Sommerferien, endlose, auf einem Landsitz an der Seen. Das ist eine Pastorale. Aber auch dieses Neue, das er damals schildert, eben mit den Flaneurs, mit den Kutschen. Wirklich schwelgerisch.
Also ich glaube, was Green versucht, ist eigentlich genau diese Liebe zu Frankreich, also das, was seine Liebe zu Frankreich begründet in seiner Erzählung, im mimetischen Gestus zu wiederholen. Und das ist, wie Sie sagen, sehr schwelgerisch. Es geht sehr in die Details, in die Sommerferien. Es ist aber auch, es hat so was von heiterer Distanziertheit, von Lächeln in der Tragik, weil das Leben, das geschlitzt wird, ist ja auch ein durchaus hartes Leben. Die beiden Schwestern sterben. Eine Schwester stirbt als Krankenschwesterin im Ritz. Also das ist eine Kindheit, die zwar auf der einen Seite natürlich sehr jämmerlich und so sehr glücklich, sehr wohlhabend, sehr behütet ist und auf der anderen Seite aber auch eine Kindheit, in dem eben diese Tragödien eigentlich über die Familie kommen. Der Vater verliert dann ja auch seine Arbeit mit dem Weltkrieg. Also es ist eigentlich eine ganze Reihe von tragischen Schlägen, aber die werden immer mit diesem heiteren Lächeln und mit einer gewissen Art von Distanz beschrieben.
Aber doch mit einer großen Frische, auch fast einer Stück Naivität. Vielleicht auch im Unterschied, er hat ja später eine riesen Autobiografie nachgeliefert als 60-, 70-Jähriger. Das hat er als 40-Jähriger geschrieben, nicht? Das ist spürbar.
Das ist spürbar und es ist eben noch das Gold der Kinder. Ich glaube, das Wort, also Liebeserklärung einer Mutter ist vielleicht sogar ist eigentlich die schönste Beschreibung dafür. Ja, mit allen Kleinigkeiten, die das so hat, mit allen Liebenswürdigkeiten, die jede Geste des Tages und die jedes Lächeln und jedes Warten darauf beinhaltet. Wie Sie sagen, sehr schönes Porträt des intellektuellen Paris auch, ein sehr schönes Porträt, pastorales Porträt des Frankreichs im Sommer. Und also man kann sagen, ein sehr in goldenes Licht getauchtes, aber überhaupt nicht kitschiges Preis eigentlich der zivilisiertesten aller Städte und damit auch der liebenswertesten aller Städte.
Nie kitschig, weil er einfach ein unglaublich guter Schriftsteller ist. Und es ist auch die Kombination einer wirklich exakten Beschreibung der damaligen Zeit, also Bilder einer versunkenen Welt und zugleich so viele Kindheitsmomente, die heute mutatis mutandis auch erlebt werden können, also wo sich jede Leserin, jeder Leser dann doch wieder wiedererkennen kann, in Ängsten, genau. In Spielen.
Finde ich auch. Also die Beschreibung dieser Familie, deren Spiele, die Sommerferien, das sind eigentlich noch Erfahrungen, die alle Leute mehr oder weniger, wenn sie in glücklichen Situationen sind, mehr oder weniger teilen und die das Kindliche darin eigentlich sehr schön heraufbeschwören.
Wir haben noch einen Ausschnitt vorbereitet, das ist die Hommage mehr an Paris und eine Auseinandersetzung mit oder eine Kritik an den Touristen, die da noch rumhetzen, eine Ode an den Spaziergänger, der sich Zeit nimmt. Hören wir nochmals Hans-Peter Müller Trossard mit einem Ausschnitt aus Erinnerungen an glückliche Tage.
Fremde, die von einem Museum ins andere hetzen, haben keine Ahnung, was ihnen alles entgeht. Wer in einer Stadt nie herumgestreunt ist oder dort seine Zeit vertan hat, kann nicht behaupten, dass er sie kennt. Und Paris ist schwerer auszuloten als jede andere Stadt auf der Welt. Natürlich kann jeder hinfahren und sich anschauen, was man sich ebenso anschaut, vom Louvre bis zum Moulin Rouge. Doch innerhalb der Grenzen von Paris gibt es eine verborgene Stadt, die so unzugänglich ist wie einst Timbuktu. Keine heilige Stadt, sondern eine geheime Stadt. Und diese Stadt würde man auch nicht in Büchern finden, die damit prahlen, dass sie uns erzählen, was in Reiseführern nicht erzählt wird. Diese Stadt, das wahre Paris, ist für die Pariser etwas so Selbstverständliches, dass ihnen nicht einmal in den Sinn kommt, davon zu sprechen. Das tun höchstens Romanciers und Dichter, die hier gelebt haben oder hier geboren sind. Doch was sie lieben, lässt sich in Worten natürlich nur unvollständig ausdrücken. Sie können erzählen, wie ein kleines Café in dieser oder jener Straße von außen oder innen aussieht. Doch es braucht das besondere Feingefühl eines Baudelaire oder eines Marcel Proust, um die Atmosphäre heraufzubeschwören. Den Reiz einer gewissen Hässlichkeit um uns herum. Zum Beispiel an einem trostlosen Januarnachmittag. Und um den Zauber eines banalen Ortes zu beschreiben, das Menschliche an leblosen Dingen, die Zwergpalme im Topf mit ihrer grauenvollen roten Schleife, die abgeschabten Lederbänke, die Tische aus grobem weißen Marmor und die blassblaue Sodawasserflasche, die gewohnten Gegenstände des Kaffeehauslebens, wie man sie auf einem Stilleben von Picasso sehen kann. Alles in dieser Stadt hat eine unbestimmbare Eigenschaft, die einem erlaubt, ohne Zögern zu sagen, das ist Paris. Selbst wenn es sich nur um einen Briefkasten an der Tür handelt oder einen jener dicken Reisigbesen, die im Oktober das dürre Laub vom Trottoir fegen, oder um eine Reihe verwitterter alter Bücher im staubigen Kasten eines Bouquinisten auf den Quai. Warum das so ist, weiß ich nicht. Aber die Stadt drückt allem, was ihr gehört, ihren Stempel auf. Die Touristen sind zu zerstreut oder zu sehr in Eile, um das zu bemerken. Doch einem echten Pariser wird das Herz klopfen bei der Erinnerung an den Blumentopf auf einer Fensterbank oder an das von einem Metzgergesellen gepfiffene Lied. Mit geschlossenen Augen sieht oder hört er sie wieder, wenn er weit weg ist von seiner Stadt. Zeigen Sie ihm die Fotografie von einer Bäckerei mit einem Kind davor, das sein Croissant isst, oder von einem Tisch und einem Stuhl auf einem Trottoir mit einem Kellner, der in weißer Schürze und mit Serviette unterm Arm daneben steht. Und er wird denken, das ist weder Toulouse noch Lyon noch Marseille, wie ein flüchtiger Beobachter annehmen könnte. Das ist Paris. Gut oder schlecht, was aus den Händen von Paris kommt, ist immer Paris. Ein Brief, ein Stück Brot, ein paar Schuhe oder ein Gedicht. Was wir der Welt zu geben haben, das gehört uns. Man kann es uns nehmen. Man kann es uns stehlen, aber nachmachen kann man es nicht.
Hans-Peter Müller-Trossard las aus Erinnerung an glückliche Tage eine Liebeserklärung an Paris, die ja nun wirklich schwer zu übertreffen ist, auch literarisch, Barbara Finken.
Ja, das ist eine wunderbare Arbeit an dem Mythos Paris, der eine literarische Verdichtung der Gemeinplätze ist, die eben in die Konstruktion dieses Mythos eingehen. Dass nämlich dieses Paris unnachahmlich ist, dass es letzten Endes unsagbar ist, dass es eigentlich an völlig nichtigen Details hängt, die man immer mit absoluter Liebe betrachten muss, um sie zu erkennen.
Auch an einem trostlosen Januarnachmittag.
Auch diese hässliche Palme mit der roten Schleife. Ja, also, und das ist sozusagen gerade, man kann sagen, das Hässliche, wie das ja auch schon bei Baudelaire und auch dann bei Proust war, der Reiz der Hässlichkeit, der dieses Unnachahmliche und dieses Nicht-Ausdrückbare, fast das Banale, das diese Identität, diese Unverwechselbarkeit von Paris herstellt, die damit Paris wieder zur Stadt der Städte, ja, und zwar nicht, weil es jetzt besonders schön ist, sondern weil es auf diese eigenartige Weise geliebt wird und weil es immer mit sich selbst gleich ist. Ja. Diese Art der Verdichtung dieses Topos, wenn man so will, des Mythos Paris.
Ja, verblüffend ist bei Green dieser programmatische Mut zur Schönheit, nicht wenn man denkt, dass er zur gleichen Zeit, das Buch endet ja dann 1927, als er in Amerika mit Adrien Mesurat, das schon in Paris, in Frankreich gut angekommen ist, dann einen großen Durchbruch erlebt. Und Adrien Mesurat, also seine Romane, die er seine Belletristik, die er zur gleichen Zeit schreibt, die ist ja dramatisch und grausam und von Seelenqualen durchpulst. Also etwa eine völlig andere Textsorte, wie er das nebeneinander da bringt. Das ist auch spannend jetzt für Green-Leser, nicht?
Ja, finde ich auch. Das hat sehr verschiedene Stimmen, sehr verschiedene Töne. Die kommen am Ende des Buches ja leicht durch, als er seine ersten literarischen Versuche beschreibt und die Polemik, die er darin etwa mit dem Katholizismus oder so vor sich herführt. Und da, finde ich, merkt man was von diesem engagierten, also harten, in diesen Kämpfen eben auch stehenden Green, was in diesem Buch ja ganz weggeschmolzen ist, in diesem Glück der Kindheit, ne?
Ja, einfach ein schönes Buch. Julian Green, Erinnerungen an glückliche Tage, hervorragend übersetzt von Elisabeth Edel, erschienen bei Hansa. Und damit zum zweiten Buch, Irene Mirowskis, wie gesagt, vor allem durch ihr Romanfragment Suite Française, das vor ein paar Jahren publiziert wurde, 60 Jahre nach der Niederschrift, berühmt geworden. 1903 in Kiew geboren, kam sie nach der Oktoberrevolution nach Frankreich, war in den 20er ein Star der dortigen Literaturszene, erhielt aber als Jüdin nie das französische Bürgerrecht, musste dann vor den deutschen Truppen mit ihren zwei kleinen Töchtern und ihrem Mann fliehen. Sie unterschätzte die Gefahr, wurde deportiert und starb in Auschwitz, genauso wenig später im Mann. Die beiden Mädchen überlebten und schleppten eben über Jahrzehnte das Manuskript von Suite Française mit sich. Jetzt hat im Gefolge des Erfolgs von Suite Française der deutsche Verlag von Nemirovsky auch verschiedene andere Werke dieser ganz eigenständigen Autorin deutsch publiziert, nun Feuer im Herbst. Was erzählt Irene Nemirovsky darin, Barbara Finken?
Das erzählt die Geschichte des Sieges im Ersten Weltkrieg und dann der Zwischenkriegsjahre und dann des Anfanges des Zweiten Weltkriegs. Und man kann sagen, obwohl das Buch ja 1941 beendet worden ist, erzählt es eigentlich schon von dem, wie ja der Julian Green übrigens auch, beide erzählen ja eigentlich vom Sieg Frankreichs, ja, also das, den man damals ja noch gar nicht so
absehen konnte.
Und beide Bücher glauben, dass es zu diesem Sieg Frankreichs im Zweiten Weltkrieg kommen wird. Und dieses Buch erzählt, und das finde ich sehr interessant, die Gründe für die Niederlage oder für den Anfang der Niederlage, ja, also für die Eroberung Frankreichs durch die Deutschen und die Besetzung Frankreichs durch die Nazis. Aber das Interessante ist, dass dieses Buch, ganz anders als Green, sieht das Buch das nicht als eine Konfrontation zwischen den Deutschen und den Franzosen, also den Barbaren und den Zivilisierten, um es ein bisschen plakativ zu sagen, sondern beschreibt die Nemirovsky das als eine Korruption innerhalb der französischen Gesellschaft. Also sie hat es auch auf eine wunderschöne Metapher gebracht. Sie hat gesagt, in den 4 Jahren des Ersten Weltkriegs ist die Sau in uns großgezogen worden und jetzt in den Zwischenkriegsjahren lassen wir die Sau raus und diese Sau führt dann eben dazu, dass die vom Ersten Weltkrieg eigentlich zerstörten Soldaten ihre eigenen Söhne in dem Fall ganz wörtlich in den Tod führen, nämlich durch ihre Spekulation, das heißt durch ihre Sucht nach Geld, ihre Gier nach Geld und Lust. Und dafür diese korrupten Geschäfte betreiben, indem dann der Sohn dieses Helden, dem der Sohn tatsächlich wirklich zum Opfer fällt. Also der Handel mit den Flugzeugteilen, von denen man wusste, dass die nicht zusammenpassen und ganz viele Flugzeuge deswegen auch abgestürzt waren, führt dann dazu, dass der Sohn dieses Bernard in so einem Flugzeug eben fliegt, in den Zweiten Weltkrieg reingeht und damit noch vor Kriegsbeginn abstürzt und tot ist. Sodass es hier tatsächlich die Gier des Vaters war, die zum Tod des Sohnes führt. Und das ist eigentlich diese Geschichte der Korruptheit, also der Gier zwischen, das heißt der Selbstzersetzung der französischen Gesellschaft, deren Keim im Ersten Weltkrieg gelegt worden ist, der dann im Zweiten Weltkrieg zu dieser verheerenden Niederlage führt.
Also eigentlich die moralische Katastrophe als Spätfolge des Ersten Weltkriegs mit dieser gigantischen Menschenschlechterei und auch der Preisgabe, der Wert der damaligen Zeit. Es beginnt ja so mit dieser Kleinbürger-Idylle, wo alles noch in Ordnung ist, Bescheidenheit und Anstand wart. Man schaut den Reichen nur zu, eben dieser Bernhard ist zu Beginn noch ein kurzbehoster Tragträumer, der auf Ruhm und Reichtum hofft und gleichzeitig auf ein Kuchenstück schielt und die tragische Heldin, seine spätere Frau, die züchtige Therese, die denkt zwar auch an fesche Jünglinge, aber zugleich realisiert sie, ich zitiere, dass es so etwas wie eine Angleichung des Traums an die Wirklichkeit gibt, was ein sonderbarer und etwas schmerzhafter Vorgang war. Jemand schien ihr mit Gewalt die Augen zu öffnen und das Feuer eines zu hellen Lichts vorüberziehen zu lassen. Nicht. Und in diesem zu hellen Licht verbrennen sich dann eben viele.
Genau, man kann sagen, dass, also wie Sie sagten, das ist eine sehr gute Beschreibung in dem Buch und auch fantastisch von der Eva Moldenhauer in allen Subtilitäten unendlich gut übersetzt, finde ich, dass diese Schlachterei im Ersten Weltkrieg, das heißt, man kann eigentlich sagen, dadurch, dass im Ersten Weltkrieg der Mensch in seiner Figur, also die Figur des Menschlichen zerstört worden ist. Deswegen ist die Phase zwischen den Weltkriegen eigentlich nur eine Fortführung eigentlich dieser Zerstörung des Menschlichen, die da in dieser, sie sagt ja, wir hätten eine Maschine sein sollen, wir waren aber keine Maschine. Als der Krieg vorbei war, war der Patriotismus zu Ende, jeder hatte sein eigenes Schicksal und das war nicht das Schicksal Frankreichs. Und dieses Zerfallen eigentlich in vollkommenen Egoismus und in diese Gier, wie sie sagen, und gleichzeitig diese Zerstörung durch den Krieg jeder Moral, also nicht nur jeder Moral, man kann sagen, das ist eigentlich schlimmer, also jeder Figur, was Menschlichkeit ist, ja. Also das ist eigentlich wirklich unheimlich gut geschildert. Man kann sich dann fragen, es ist ja auch am letzten Ende denn doch ein sehr konservativer Roman, ja, wo die Werte des Kleinbürgertums, die am Anfang beschränkt sind, ja sublimiert werden in eine Theorie des Opfers. Und zwar gibt es ja zwei Sorten von Opfer. Das Opfer für das Vaterland und das Opfer für die Liebe. Die Frau opfert in der Liebe sozusagen, der Junge opfert im Kriegstod. Und da kann man überlegen, ob das nicht auch sehr problematisch ist, wenn Sie so wollen. Das ist ja eigentlich eine moralische Wiedererweckung oder eine sublime vielleicht auch, eine Wiedererweckung der verlorenen Werte, jetzt aber auf einer nicht mehr kleinbürgerlichen, sondern jetzt wirklich erhabenen Stufe, ne?
Also eine Alternative kennt sie eigentlich nicht und wenn wir natürlich in die Zukunft schauen, hat sich nicht so viel verändert. Wir haben auch da einen Textausschnitt jetzt gewählt, der eben fast eine unheimliche Aktualität bekommen hat. Es gab ja damals auch jene Finanzskandale. Bernhard hat all sein Geld einem solchen Finanzier übergassen und hat sich ja auch mit einem schmierigen Kriegsgewinnler eingelassen, ist Lauer von dessen Frau, was ist wirklich auf die schiefe Ebene geraten und als dann alles auffliegt, macht er sich vollen Gedanken.
Man muss eben wieder von vorne anfangen, hatte Bernhard gedacht. Sowas kommt vor, ich werde Kredite auftreiben. Zuerst ruhig und hellsichtig, dann fieberhaft. Dann mit verzweifelter Wut hatte er in seiner Umgebung Unterstützung gesucht. Jene Londoner Bank, jene Amerikaner, jene große französische Gesellschaft. Also was, er war schließlich nicht irgendwer, er war Bernard Jacquelin. Aber im Grunde, wer war denn Bernard Jacquelin? Hatte er dieser Welt etwas Neues, Wertvolles gebracht, etwa Genie? Eine beachtliche Menge Arbeit, irgendeine Erfindung? Nein. Genau genommen hatte er sein Vermögen mit Hilfe von Telefonaten, Gesprächen, Mittagessen, einer gewissen Weltgewandtheit und Lebensart erworben, seiner Fähigkeit, über alles zu reden, über alles auf dem Laufenden zu sein. Etwas, was mit wirklicher Arbeit so viel zu tun hatte wie der Rauch mit dem Feuer. 99% der im letzten Vierteljahrhundert gemachten Pariser Karrieren ähnelten der seinen. Es waren keine Geschäfte mehr, sondern Spekulationen. Es war kein Geld mehr, sondern Papiere, Symbole, Zeichen, Abstraktionen. Im Grunde eine Art Spiel, das tödlich war. Tödlich, Bernhard stöhnte auf. Mit einem Mal brach das Bewusstsein des Unheils wie eine Flut über ihn herein und riss alle brüchigen Hoffnungen mit sich fort. Es war aus mit ihm. Seit 10 Jahren hatte es in Frankreich zu viele Finanzskandale gegeben. Jeder hatte Angst, sich zu kompromittieren, wenn er einem ehemaligen Freund von Mannheimer zu Hilfe käme. Einem Freund, einem Opfer. Was spielte das für eine Rolle? Als erstes würde man Raymond Détain meiden. Die Männer waren feige. Er war allein, ruiniert. Ja, er würde sich wehren. Er würde versuchen, Fristen, Kredite zu bekommen. Vergebens. Zudem war er glücklich gewesen. Das verzeiht man nicht. Jetzt würde man ihn für sein Glück zahlen lassen. Wer stand denn hinter ihm? Weder eine Familie noch eine mächtige Gruppe. Beziehungen, das war nichts Besonderes. Allmächtig im Erfolg sind sie in der Niederlage die schwächsten Geschäfte. Er wusste es. Der Börsenkrach, der Zusammenbruch. Unwiderruflich. Schon starb Détain vermutlich vor Angst, dass man durch den Skandal die alten Geschichten entdeckte. Zum Beispiel die Geschichte der Flugzeugteile. Wie war die eigentlich ausgegangen? Er wusste, dass er seinen Anteil erhalten hatte, aber der Rest? Beiläufig hatte Détain ihm mitgeteilt, dass es schließlich gelungen sei, die Sache dem Luftfahrtministerium unterzujubeln. Aber es hat einige Mühe gekostet. Sollte diese alte Affäre je wieder hochkommen, würde man die Gelegenheit nutzen, um ihn zu belasten. Ihn, Bernard, der doch nur ein Komparse gewesen war. Zum ersten Mal packte ihn dumpfes Entsetzen. Verdiente das, was er getan hatte und was in bestimmten Kreisen gang und gäbe war, also womöglich die Strafe, die auf ihn niederging? Doch sofort verscheuchte er diesen Gedanken. Was für ein Witz. Er hatte niemanden betrogen. Er hatte weder verraten noch gestohlen. Der Börsenkrach selbst war strafrechtlich gesehen nicht zu beanstanden. Bernard war vom Zufall mitten in eine Bande von Leuten geschleudert worden, die sich die Ehren und das Vermögen teilten. Fast gegen seinen Willen war er in die erste Reihe gestoßen worden. Es wäre verrückt gewesen, es nicht wie alle anderen zu machen. Warum hätte er darauf verzichten sollen? Warum? Und in wessen Namen? Alle fischten im Trüben, alle logen, alle intrigierten. Nur waren die einen scheinheilig und die anderen nicht. Er hatte wohlgefällig mit dem Skandal geprahlt. Er hatte sich darin gefallen. Er hatte mit fröhlichem, zynischem Eifer im Dreck gespielt.
Susanne Marie Brage mit einem Ausschnitt aus Feuer im Herbst von Irene Mirowski, worüber wir in Reflexe hier mit Barbara Finken reden. Feuer im Herbst, das sind ja diese reinigenden Feuer, die man am Ende der Kultursaison brennen lässt, nicht? Was hat sie sich eigentlich erhofft? Weil der Blick hier ist doch sehr böse auf dieses Frankreich.
Ja, der ist sehr böse und Sie haben schon recht, der hat auch manchmal unheimliche Resonanzen mit der heutigen Situation. Das ist ein Blick, der eigentlich in der Tradition des Moralismus steht, also das heißt ein Menschenbild, das von seiner Eitelkeit und seinem Eigeninteresse angetrieben ist und dem alle anderen Interessen opfert. Und das ist ja in dem Fall von Bernard besonders tragisch illustriert, weil er diesem Eigeninteresse, nämlich diesen Flugzeugteilen, die da irgendwie zwischen dem Ministerium und amerikanischen Firmen verschachert werden, weil er dem tatsächlich sein Sohn zum Opfer fällt. Der Roman ist aber dann der Roman, der ein anderes Register wechselt, nämlich der Roman einer Umkehr, Herbstfeuer, einer Rückkehr, einer Reinigung und einer Sühne. Einer Sühne auf der Seite der daheimgebliebenen Franzosen durch die Armut und durch das Leiden und einer Sühne vor allen Dingen auf der Seite von Bertrand, der es natürlich wesentlich nötiger hat, durch das Aufsichtnehmen des Zweiten Weltkriegs und auch eine Einsicht, also insofern er anfängt, das ist ja ein langsamer Prozess zu verstehen, was er getan hat und also ihm werden praktisch die Augen geöffnet für das Verhalten zwischen den beiden Weltkriegen und das Herbstfeuer, der Titel sagt es ja schon, führt dann zu einem glücklichen Ausgang insofern, als Bernard diese Liebe zu der Therese, die er in seinem Leben immer verschmäht hat, also diese sich opfernde Liebe im Gegensatz zu der sinnlichen Liebe, zu der René, also der Zärtlichkeit, der Leichtigkeit, der Käuflichkeit, dass er dann diese Liebe wiederfindet und die Therese eigentlich am Ende diesen Bernard bekommt, den sie am Anfang gewollt hat. Also insofern Happy End.
Vielleicht noch zum Stil. Und wir haben das gehört, es ist sehr griffig, sehr packend. Im Unterschied zur Suite Française, wo ja beispielsweise im ersten Teil über 200 Seiten wenige Wochen erzählt werden, hat sie hier eine unglaubliche Erzählökonomie. Also auf 300 Seiten gehen ja 30 Jahre vorbei. Das ist schon sehr zupackend, nicht?
Das ist sehr zupackend, das ist sehr dramatisch geschildert und das ist deswegen auch oft sehr in Gegensätzen gesehen. Ja, also René Thérèse, die purenhafte, käufliche, leichte Frau, Thérèse, die Frau, die lieben kann, die treu ist, die die Kinder bekommt, die die Familie aufbauen will, die Frau, die Frankreich eigentlich wieder regeneriert, im wahrsten Sinne des Wortes. Und René, die dann am Ende sogar ihre eigene Mutter verrät, die dann bezeichnenderweise mit ihrem Mann, dem auch ruinierten Spekulanten, aber der hat irgendwie noch Geld auf ausländischen Konten, sich nach Südamerika absetzt. Also manchmal hat das sowas von einer Schwarz-Weiß-Malerei, die natürlich diese Dramatik in gewisser Weise verstärkt und das Ganze zu einem sehr griffigen und sehr süffigen Text macht.
Barbara Finken, vielen Dank für diese Auskünfte über zwei neu aus dem Französischen übersetzte Bücher. Zuletzt sprachen wir über Irene Mirowskis Feuer im Herbst, übersetzt von Eva Moldenhauer, erschienen im Knaus Verlag. Das war Reflexe, am Mikrofon war Hans-Ulrich Probst. Ab kommenden Montag bringt Reflexe dann eine kleine Serie zu Köpfen des 20. Jahrhunderts, die uns heuer beschäftigt haben. Den Auftakt macht die Erinnerung an Alexander Solzhenitsyn, der am 3. August dieses Jahres verstorben ist.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.